Also ich glaube an Zahlen und an ihre Grenzen. Und also ich bin nicht in so einer postmodernen Welt und sage, es gibt eigentlich gar keine Wahrheit. Du kannst jede Zahl nehmen und die dreimal umdrehen und dann bedeutet sie nichts mehr. Also mir hilft es zumindest, sprechfähig zu sein und analytisch zu sein mit den Zahlen, um die auch verstehen zu können und kritisch mit denen umgehen zu können. Weil wenn man sagt, man glaubt den Zahlen nicht und deswegen investiere ich gar nicht in den Werkzeugkasten quantitative Analyse, dann kann man die auch nicht analysieren und nicht auseinandernehmen und denen dann auch nicht entgegnen.
Music Sociology. Gesellschaft durch Musik verstehen.
Staffel 5. Stadt, Land, Raum.
Herzlich willkommen bei der 51. Folge von Music Sociology. Und heute ist auch der Tag, an dem unser Podcast tatsächlich genau 3 Jahre alt ist. Am 10. Mai 2023 ist die allererste Music Sociology-Folge online gegangen. Dieser Podcast ist ein Podcast, der sich SozialwissenschaftlerInnen einlädt und mit ihnen über Musik spricht und anhand der Musik über ihre Forschung spricht. Und wenn ich von wir spreche, dann ist das einmal ich, Daniel, und natürlich der...
Was kommt jetzt wieder?
einer meiner längsten Bekannten und Freunde, André,
das stimmt,
der heute
wohl
in Rostock wieder zugeschaltet ist.
Hallo Daniel.
Hallo André. Ja, 3 Jahre Music Sociology, und da haben wir uns gedacht, dann challengen wir das Konzept der SozialwissenschaftlerInnen mal wieder und laden uns jemanden ein, die nicht Soziologin oder Politikwissenschaftlerin ist, weil ich habe Sozialwissenschaften studiert und dann war das Soziologie und Politikwissenschaft. Man kann aber auch zum Beispiel in Köln Sozialwissenschaften studieren und dann würde man auch Ökonomie dabei haben. Wir haben heute eine Ökonomin zu Gast. Hallo Sulin, Sulin Zadoschau.
Hallo ihr beiden.
Hallo. Hallo.
Du sitzt auch
schön,
in Berlin.
Dass du da bist.
Ich sitze auch in Berlin und erstmal Happy Birthday. Alles Gute zum dritten Geburtstag.
Danke. Ist jetzt so Kita, ne? So langsam kommen wir in die Kita.
Genau.
Trotzphase. Genau, und du sitzt nicht nur aus Versehen in Berlin, sondern du arbeitest da auch und sogar relativ nah von da, wo ich arbeite. Du arbeitest in Berliner, unter anderem im Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung, und daher kennen wir uns auch.
Genau, das stimmt. Ich bin außerdem auch Juniorprofessorin für die Denomination ist Migrationsökonomik, und das ist angesiedelt an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU.
Und genau, da bin ich auch. Genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Und du hast auch Ökonomie studiert in Tübingen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich habe jetzt gerade gar nicht dein CV auf. Aber auch in Paris hast du, glaube ich, noch studiert und dann aber auch promoviert.
Ja, da warst du lange, ne?
Und
da bin ich ja ganz neidisch.
Und auch so Feldaufenthalte, Forschungsaufenthalte in Harvard und beim MIT.
Genau.
Das sind so die großen, die großen Häuser in der Wissenschaft. Das ist schon so ein toller, beeindruckender Lebenslauf. Oxford war auch dabei? Oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Nee. Da war ich mal als 16-Jährige, da habe ich mal so ein Englisch-Sommeraufenthalt gemacht, da ein Stipendium bekommen. Das heißt, da habe ich auch mal so einen kleinen Stint gehabt. Aber die großen Institutionen, ja, das hatte immer so eine Anziehungskraft, und ich wollte immer wissen, wie das da hinter diesen Toren aussieht. Und in Paris war das irgendwie die Sorbonne, und ich wusste auch, dass mein Papa immer von der Sorbonne gesprochen hat, und dann wollte ich mir das mal anschauen, und dann wurde ich immer neugieriger, was hinter diesen Toren und in den heiligen Hallen alles so passiert, und hatte dann auch das Glück, dass ich mir das mal auch von der Nähe anschauen durfte.
Ja.
Und ist man da nicht völlig lost? Also auch so MIT, Harvard, Sorbonne, das sind das so gigantische Institutionen. Und wenn man dann da von außen hinkommt, wie wahrscheinlich Tausende, die irgendwie da so ein Stipendium haben oder irgendwas, findet man da Anschluss?
Ja, also ist es schon dann so, dass die Gruppen oder Communities schon relativ klein und übersichtlich sind. Das sind ganz große Institutionen, die natürlich aber auch viele Studiengänge anbieten, viele Forschungsfelder bedienen. Aber dann ist es natürlich auch aufgebrochen in diese unterschiedlichen Disziplinen. Und bei den Ökonominnen kommt man dann auch relativ gut und schnell rein. Ich hatte dann auch nicht immer so Berührungsängste. Ich hatte zum Beispiel, so wie euer Podcast jetzt, eine ganz lange Trotzphase und war ganz bewusst so, ich lasse mich nicht einschüchtern und ich möchte jetzt irgendwie Teil davon sein. Und das hat mir dann auch sehr geholfen. Also ich glaube, im Nachhinein war das ganz gut, wenig Berührungsängste zu haben und da mit einer Selbstverständlichkeit reinzugehen und zu sagen, ich schaue mir das an und ich möchte hier Teil von sein. Und dann kann man auch partizipieren. Und es war auch ein sehr schönes Gefühl, unter Leuten zu sein, die dann so viel kompetenter, so viel schlauer sind, wo man sich einfach auch auf eine gewisse Art und Weise fallen lassen konnte und fragen konnte und immer das Gefühl hatte, man hatte so viel Anschlusspunkte und Menschen, die bereit waren, einem zu helfen und Dinge zu erklären, dass es wirklich sehr bereichernd war in ganz, ganz vielen Phasen meines Lebens.
Ich habe da noch eine Stadtfrage zu. Wir sind ja in unserer Staffel Stadt, Land, Raum. Welche Stadt ist die beste? Boston, Paris, Berlin oder Tübingen?
Kann man das sagen? Das ist jetzt eine interessante Reihe.
Kannst du ja eingrenzen.
Ich habe auch in Frankfurt und Brüssel und New York gelebt. Das heißt, die darfst du dann auch noch reinschmeißen. Ich glaube, das kommt. Also, was ich an Berlin sehr mag und was mein Pitch für Berlin immer ist, ist, it's a city where you can settle down without growing up. Mhm. Und das finde ich ganz, ganz toll an Berlin. Und das macht Berlin auch zu einem sehr, sehr besonderen Ort. Berlin hat mich auch viel mehr politisiert, als Paris oder New York oder Boston das getan haben. Und das schätze ich auch an Berlin sehr.
Also würdest du sagen, Paris, New York und Boston sind auch erwachsener als Städte?
Sind erwachsener, sind aber auch, die entweichen einem so schnell. Man hat in diesen Städten so ein bisschen das Gefühl, man ist Beobachterin, wohingegen ich in Berlin das Gefühl habe, ich bin Teil der Stadt und ich bin hier nicht nur zu Besuch oder beobachte das Geschehen, sondern wirke mit und bin ja konstituierendes und beitragendes Element dieser Stadt. Und das hatte ich in diesen anderen Städten nicht, obwohl ich auch in Paris sehr lange gelebt habe. Was ich aber an Paris sehr schätze und auch an Frankfurt und auch in Brüssel, dass es sich sehr viel mehr nach so Europa anfühlt. Mhm. So dieser Spirit von, ne, vielleicht ist es auch so die alte Vorstellung der EWG und die ganz tiefen Wurzeln, die Europa da auch konstituierend und institutionell geschlagen hat. Das ist ja alles Schengen und so weiter, ist ja in Luxemburg und so weiter. Das fühlt sich schon sehr europäisch an und man fühlt sich auch sehr nah angebunden. Also in Paris war ich in 2-3 Stunden in Frankfurt und in 2-3 Stunden in Brüssel, in 4 in Amsterdam, in 2 in London, in wenigen Stunden in Genf. Das fühlt sich halt wirklich so sehr nach, man ist im Herzen von Europa an, dieser Teil. Wohingegen Berlin so ein bisschen eine Insel ist. Und auch seinen eigenen Charme hat mit all den Dingen, die ich gerade beschrieben habe. Aber ich glaube, das hat mir schon sehr gut gefallen an Paris, dieses das Herz von Europa so ein bisschen, zumindest nah am Herz von Europa zu sein.
Könnt ihr ewig zuhören. Allein darüber könnten wir jetzt schon 2 Stunden reden, aber du hast Musik mitgebracht.
Ich meine, dein Berlin, dein Berlin-Lob geht natürlich für uns beide, gebürtige Berliner, runter wie Öl.
Ja, ja.
Ich wollte noch ganz kurz, ich habe das nämlich angekündigt schon im Vorgespräch, wie ich dich zum ersten Mal gesehen habe. Du wirst dich daran nicht erinnern, aber ich kann mich daran noch gut erinnern, weil du hast auch ganz kurz am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gearbeitet und da gab es mal so einen Tag der offenen Tür. Und du warst zuständig für Zahlen und Fakten über Migration. Das war, ich weiß noch genau, in so einem Raum. Und ich dachte, ah, wow, die kann so große Zahlen total gut erklären, sodass Leute es verstehen. Und so bin ich da rausgegangen. Und dann bist du kurze Zeit später ans BIM gekommen und ich auch. Und ich habe auch, also du arbeitest ganz, ganz nett als Ökonomin ganz, ganz viel mit Zahlen und mit Statistiken. Und es wird auch in einem Lied nochmal, habe ich eine Textzeile gefunden, wo das auch nochmal interessant wird. Und du hast mal ein Interview für die Brand 1 gegeben und da finde ich, war die Überschrift eigentlich sehr schön. Bei Migration wird viel mit Emotionen gearbeitet, aber sie hat die Zahlen. Das heißt, du bist eine quantitative Migrationsforscherin und irgendwie Ökonomieforscherin, Migrationsforscherin und irgendwie ja damit auch Sozialforscherin. Das ist das, was du machst. Ne?
Das freut mich. Also es ist gar nicht, also häufig hat man ja in der Wissenschaft so ein bisschen die Angewohnheit, durch den Duktus ein bisschen eine Autorität zu vermitteln und zu sagen, je unzugänglicher die Sprache ist und die Art und Weise, wie man spricht, wenn man lange Pausen macht und tief einatmet und in die Ferne blickt und dann einen ganz komplizierten Satz beginnt, wo man gar nicht weiß, welches Verb dann am Ende eigentlich steht. Dann hat man diese wissenschaftliche intellektuelle Autorität für sich irgendwie gewonnen. Und das ist bei mir nicht so ganz so, vielleicht auch geprägt durch diese ganzen Erfahrungen im Ausland, weil das eben genau nicht gefragt ist. Meine Forschung passiert primär auf Englisch. Die Wirtschaftswissenschaften sind sehr USA-gewandt, was unsere Publikations-Outlets angeht, was die Forschung angeht. Also alle blicken nach Amerika und alles passiert auf Englisch. Und die Art und Weise, wie man Inhalte kommuniziert auf Englisch, ist eine ganz andere als im Deutschen. Deswegen ist mir das auch so schwer gefallen, mich im deutschen Wissenschaftsbetrieb zurechtzufinden, gerade in den ganzen Gremien, weil da so ein Duktus herrschte, den ich irgendwie gar nicht greifen konnte und den ich nie gelernt habe, weil eben alles auf Englisch stattfindet. Und da setzt man auf Kürze, Prägnanz, Verständlichkeit, Einfachheit und man signalisiert Kompetenz mit anderen Dingen, die sind wahrscheinlich auf anderen Ebenen, ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass es mehr ehrlicher oder weniger eitel ist, im Gegenteil. Aber man signalisiert es auf jeden Fall nicht durch die Sprache und nicht dadurch, wie schwer verständlich ein Satz beispielsweise ist. Und ich glaube, das habe ich jetzt versucht, ins Deutsche zu übertragen. Es gelingt mir manchmal. Es hilft sehr für die Lehre. Es hilft sehr für die Außenkommunikation und auch für meine Forschung. Es hilft vielleicht nicht so sehr, um die älteren Generationen in anderen Fächern und in höheren Positionen im universitären Betrieb zu beeindrucken, aber vielleicht ist das auch gar nicht unbedingt mein Ziel.
Wobei ja einer der bekanntesten Ökonomen, die ich kenne, Marcel Fratscher ist, der, glaube ich, auch an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät ist in der HU, der das ja auch kann. Also das ist jetzt der einzige Ökonom, den ich so öffentlich
kenne. Aber das ist ja auch ein öffentlicher Ökonom, der das quasi als sein Kerngeschäft versteht, glaube ich, das Thema Sätzen runterbrechen.
Genau. Ich würde sagen, man braucht auf eine gewisse Art und Weise diesen Duktus, um auch ernst genommen zu werden in den Medien, unter PolitikerInnen. Und das ist auch noch so ein bisschen eine ältere Riege an Wirtschaftswissenschaften. Und natürlich braucht es solche Menschen, weil wir haben eben diese diese Leitplanken, die einfach existieren, die kann man nicht so einfach aufbrechen. Deswegen ist es auch sehr gut, dass es solche Leute gibt. Aber ich würde hoffen, dass es auch Platz genug gibt für Menschen, die das irgendwie ein bisschen anders angehen. Und zumindest ist die Resonanz ganz positiv, zumindest unter den Studis. Und das ist dann auch immer sehr, sehr schön.
Faszinierend. Also du bist zwar keine Soziologin, ich habe aber den Eindruck, du sprichst wie eine. Also du bist auf jeden Fall eine sehr, sehr sozialwissenschaftlich reflektierte Person, wie du darauf guckst. Also dass du das in die Struktur einbettest. Wie spreche ich? Warum sprechen die anderen anders? Wo befinde ich mich hier? Was sind das für Welten? Also das ist ja eigentlich Bourdieu in Reinform.
Ja, vielleicht ist es einfach eine Nabelschau und es wird ja auch alles immer sehr viel psychologisiert und vielleicht ist ja auch Bourdieu eine psychologische Analyse von so gesellschaftlichen Dynamiken. Dafür kenne ich Bourdieu nicht gut genug, aber ich glaube, eine gesunde Form von Selbstreflexion und irgendwie auch so Systeme erkennen hilft schon. Und dann ist man ja vielleicht schon Soziologin, wenn man sowas
sagt. Ja, ich glaube schon, ja.
Wollen wir zur Musik gehen? André hat vorhin versucht, schon den Übergang zu machen. Ich habe ihn gestoppt.
lass uns doch einfach mit dem ersten Song anfangen. Der macht da, glaube ich, genau weiter, wo wir gerade schon sind. Nämlich mit Ungleichheiten, mit Gruppen, die miteinander irgendwie strugglen, Machtunterschieden, Herrschaft und so weiter. Und beginnt mit einer Referenz auf die amerikanische Verfassung. Heißt auch so. We the People. Und so fängt, glaube ich, die Präambel von der US-Verfassung auch an. Vielleicht hören wir erstmal rein. A Tribe Called Quest sind die Interpreten. Und We the People, der Song. The fog and the smog of the media, the logs, false narratives of guys that came up against the odds. We not just nigga rappers with the bars. It's kismet that we're cosmic with the stars. You bastards overlooking street art, better yet street smart, but you keep us off the charts. Some of the fuck your numbers and your statisticians. Fuck y'all know about true competition. Just like the AO picture on there talking about he hitting. The only one who's hitting are the ones that's currently spitting. We got your missy smitten, rubbing on a little kitten. Dreaming of a world that's equal for women with no division. Boy, I tell you that's vision. Like Tony Romo when he hitting with it. The tribe be the best in a division. Shaheed Muhammad cut it with precision. Who can come back years later, still hit the shot? Still I'm trying to move you off the fucking block. Babylon, blood clot. Droop on your head, Todd. All you black folks, you must go. All you Mexicans, you must go.
Genau, und dann fragen wir immer unseren Gast, warum dieser Song und auch warum als erstes?
Also, der Song, also es ist A Tribe Called Quest und ich bin großer Hip-Hop-Fan, auch so früher Hip-Hop aus den 80ern, 90er Jahren, aber der Song ist tatsächlich 2016 rausgekommen, glaube ich. Die waren, ich glaube, 20 Jahre fast haben die keine Musik mehr gemeinsam gemacht und waren dann in irgendeiner Late-Night-Show und sind da zusammen aufgetreten. Und dann waren sie so, okay, wir müssen eigentlich nochmal ins Studio und ein Album aufnehmen. Und dann ist dieser Song entstanden, der dann tatsächlich wenige Tage nach der Wahl von Donald Trump im November 2016 veröffentlicht wurde. Und We the People ist, wie du gesagt hast, eine Referenz auf die amerikanische Verfassung. Aber für mich hat das auch ein bisschen Slogans wieder aufgegriffen in der deutschen modernen Geschichte, nämlich Wir sind das Volk. und Ansprüche darauf, wer eigentlich das Wir konstituiert, wer entscheidet eigentlich, wer das Volk ist und wer wird mit eingeschlossen und wer wird ausgeschlossen. Und der Song geht ja ganz explizit auch durch die ganzen Gruppen, die das Land verlassen sollen, die vielleicht Teil davon sind, etc. pp. Und das hat natürlich Anschluss an meine eigene Forschung, die sich irgendwie sehr viel mit damit beschäftigt, wie sich Identitäten bilden, wie die wahrgenommen werden, wie die umkämpft sind, wie die zwischen unterschiedlichen Welten suspendiert sind, wie sie unter Beobachtung gestellt werden und neu formiert oder bewohnt werden. Und ja, deswegen dieser Song.
Das finde ich jetzt gerade spannend, dass du diesen Übertrag zu Wir sind das Volk gemacht hast, weil es ja zumindest immer wieder eine Diskussion darum gibt, dass es ja am Anfang, wir sind das Volk, also diese demokratische Emanzipation, wir wählen. Und es wurde dann ja sehr schnell zu Wir sind ein Volk. Natürlich einerseits, um zu sagen, wir wollen die Wiedervereinigung und diese deutsche Einheit irgendwie herstellen, aber andererseits wird es immer wieder kritisch diskutiert, dass da schon der Ausschluss dann war. Also eigentlich in dem Wir sind ein Volk der Ausschluss stattgefunden hat. Ich fand hier bei dem Song, aber das ist interessant, weil ich habe ihn auch als so einen Gentrifizierungssong gelesen, oder? Also weil es viel auch um das Viertel geht, wo die Leute nicht sein sollen.
Ja, ich meine, die Frage ist so ein bisschen, vielleicht geht es um Homogenisierung und Gentrifizierung ist ja vielleicht eine Art, einen Raum zu homogenisieren und quasi die Vielfältigkeit, die in der Form bestand, irgendwie rauszudrängen und durch eine neue, vielleicht homogenere Struktur zu ersetzen. Ich glaube, insgesamt ist so ein bisschen die Frage, wer wird eigentlich als Teil der eigenen Gruppe gelesen? Wer wird als fremd wahrgenommen? Und diese Grenze verschiebt sich immer sehr stark. Und in dem Song ist es so, fühlt sich für mich so ein bisschen an, wie dass es eine neue Definition von Wir gibt, weil alle anderen Optionen von Identität und Belonging irgendwie in so einer sehr fragmentierten und individualisierten Gesellschaft sehr schwer zu finden ist. Und da gibt es zum Beispiel auch ökonomische Modelle, das habe ich gerade gestern in der Lehre behandelt, also Moses Shayo hat so ein Modell, das ist ein theoretisches Modell, da fügt man quasi soziologische Theorien ein bisschen in Formeln und das ist, was wir sehr gut können in den Wirtschaftswissenschaften. Und da ist so ein bisschen die Idee, dass man aus unterschiedlichen Identitäten wählen kann und man hat selbst unterschiedliche Eigenschaften und Charakterzüge und man ist natürlich immer dahingehend, also man sucht sich gerne eine Identität aus, die auch mit einem hohen Status verbunden ist. Ja? Aber man kann sich nicht mit jeder Identität, die mit einem hohen Status verbunden ist, tatsächlich auch identifizieren, weil man wahrscheinlich selber zu unterschiedlich ist. Ne? Also ich kann jetzt nicht als, Neurochirurg durchgehen, wenn ich eigentlich in einer Kita arbeite. Ja, obwohl der Neurochirurg einen sehr hohen Status hat. Ne? Also man ist so ein bisschen gebunden an die eigene, an die eigenen Charakteristiken, an die Eigenschaften, an die Dinge, die man mitbringt. Aber gleichzeitig möchte man auch sehr nah an der Gruppe sein, zu der man sich zugehörig fühlt. Ja, also man hat so eine Art Homophilie, einen Homogenitätswunsch, und man möchte aber seinen Status gleichzeitig maximieren. Und die Idee da ist, dadurch, dass Gesellschaften fragmentierter werden und vielleicht auch diverser werden, ist die gefühlte Distanz zu, sagen wir mal, der Gruppe der Arbeiterklasse wird halt geringer. Und dann muss man sich eine neue Identität suchen, die irgendwie einen hohen Status hat und die homogen ist und einem ähnlich ist. Und dann sucht man sich beispielsweise die nationale Identität als eine, eine Identitätsform, die dafür sorgt, dass man einen Statusboost bekommt und relativ homogen bleibt in dieser Gruppe, weil man dadurch halt auch ausschließen kann. Und da gibt's nicht nur Shayo, sondern auch Tabellini und Gennaioli und ganz viele ForscherInnen, die sowas auch in Formeln gießen und sagen, was bedeutet das eigentlich, was für Vorhersagen gibt uns das, wenn wir das eine erhöhen und das andere runterfahren, was bedeutet das eigentlich für ja, den Aufstieg von nationaler Identität und beispielsweise dem Deutschsein als der primären Identität, mehr als, dass es jetzt zum Beispiel eine Working-Class-Identity gibt, ja, oder eine Identität, die, ich weiß nicht, alle Pflegeberufe zusammenschließt oder Mütter, ja.
Ich muss jetzt mal ganz naiv nachfragen. Bedeutet es, ihr könnt mit diesen Modellen errechnen, ob eine stärkere nationale Identitätszuschreibung, also mehr, wenn sich mehr Leute an der nationalen Identität zuschreiben, könnt ihr messen, ob das gut oder schlecht für die Ökonomie des Landes ist?
Also ich glaube, diese Modelle sind so ein bisschen dafür da, empirische Befunde zu rationalisieren. Das heißt, man sieht, es gibt einen Aufstieg von nationalen Identitäten und so eine Art Rechtspopulismus, der die ungarische, die deutsche, die amerikanische Identität in den Vordergrund stellt. Und dann versuchen Ökonomen zu verstehen, was könnten denn eigentlich fast die soziologischen Gründe dafür sein, dass sowas passiert. Und dann bauen die ein mathematisches Modell, was eigentlich Logik ist, weil Mathe einfach ein super Werkzeug ist, um zumindest intern kohärente Schlussfolgerungen zu ziehen, weil du hast Annahmen und dann das Modell sagt dir eigentlich im Prinzip, was die logische Schlussfolgerung ist, ohne das über eine Sprache oder eine Syntax gehen zu lassen, sondern im Prinzip machst du das über Formeln. Deswegen haben auch viele Philosophen in der Logik benutzen Mathe und haben eine ganz ähnliche Sprache zu uns, weil Mathe einfach sehr, sehr nützlich ist, auf den logischen Schluss zu kommen, ohne vielleicht in ja, die Fallen der Semantik oder der Sprache selbst zu verfallen. Und im Prinzip sagen diese Modelle, okay, wenn du diese Annahmen triffst, dann ist das die logische Schlussfolgerung und das sind die Vorhersagen. Und dann kann man sich über die Annahmen streiten und sagen, ich glaube dieser Annahme nicht oder dieser Annahme nicht. Aber das diszipliniert so ein bisschen die Diskussion. Ja, und das ist für mich persönlich auch sehr hilfreich in ganz vielen anderen Diskussionen, weil häufig würden Menschen zum genau selben Schluss kommen. Also die logische Kette, da streitet man sich gar nicht drüber, sondern es sind eigentlich die Annahmen, über die man sich streitet. Aber häufig verliert sich das in den Diskussionen. Und wenn man so ein bisschen trainiert ist in diesen Modellen, dann lernt man auch mehr zurück auf die Annahmen zu gehen und zu sagen, wenn du das glaubst, dann können wir uns ja einigen, dass das daraus folgt, dass das daraus folgt, dass das daraus folgt. Und wenn nicht, was für Annahmen triffst du, dass es eigentlich doch dass du zu einer anderen Schlussfolgerung kommst? Und das finde ich grundsätzlich sehr nützlich. Ich bin keine Theoretikerin, ich bin Empirikerin, ich arbeite mit Daten, aber ich finde, solche Modelle sind immer sehr, sehr nützlich, um meine Gedanken ein bisschen zu disziplinieren und dann auch zu sagen, okay, wenn das Modell diese Vorhersagen trifft, dann kann ich das ja auch empirisch testen. Ja. Ja, und habe die Daten dazu und versuche das zu prüfen und zu sagen, nee, das scheint wohl nicht der Fall zu sein. Genau, und viele Papiere machen das so und ich beziehe mich immer mehr auf theoretische Modelle mit der Zeit, weil die mir wirklich helfen, über ja, Sachverhalte ein bisschen strukturierter nachzudenken und auch meine empirischen Analysen ein bisschen zu disziplinieren.
Ich versuche das gerade auf den Song nochmal zu übertragen. Also hier haben wir ja jetzt den Bezugsrahmen Nationalstaat ja auch, also indem ich mit We the People anfange und auf die Verfassung rekurriere, behaupte ich eine Zugehörigkeit und kann hier mitsprechen. Also ich bin von Teil dieses Volkes. Und in dieser Verfassung steht doch, wir wollen hier irgendwie gute Lebensverhältnisse, Welfare for all und Sicherheit und Freiheit und sowas haben. Und innerhalb dieses Konstrukts gibt es aber jetzt unterschiedliche Gruppen mit unterschiedlicher Macht. Und da ist dann halt dieser Schwarz-Weiß-Konflikt wird da ganz stark aufgemacht. Also People of Color werden aus den Vierteln rausgedrängt. Die einen essen Ramen-Nudeln, die anderen auch. Aber die einen machen es als Lifestyle. Die einen, weil sie schon immer diese Nudeln gegessen haben. Wir essen doch eigentlich das Gleiche und trotzdem sind wir anders. Was ist hier los? Und dann beansprucht ihr eine gewisse Hegemonie, eine kulturelle Hegemonie und sowas und seht aber nicht unsere Street Art als Kunst an oder so. Oder was wird wo verhandelt in diesem Modell? Und ja, jetzt, also diese Referenz Nationalstaat ist aber quasi, wäre diese Annahme, dass doch diese Behauptung aus der Verfassung oder diese Vorsätze, dass die doch eigentlich gelten müssten. Und wenn die für alle gelten, was bedeutet das? Also so irgendwie so?
Ja, also ich finde das auch, ich meine, die Verfassung wurde ja geschrieben in den USA, als die Sklaverei noch aktiv war. Ja. Mhm. Und die Frage ist, man liest so eine Verfassung und denkt sich, na ja, auf Basis dieser Verfassung wäre dieses oppressive System, dieses ausbeuterische System ja gar nicht möglich. Der Trick ist eben, und ich bin natürlich keine Rechtswissenschaftlerin, ist, wie legt man diesen Text aus? Und häufig wird ja zum Exklusionsmechanismus, dass diese Menschen eben so definiert werden, dass sie rausfallen aus dieser Gruppe, die tatsächlich angesprochen und beschützt wird von Verfassung. Ja? Mhm. Und das sieht man ja in Deutschland auch, dass sich so der Begriff von wer ist eigentlich deutsch auch ein bisschen verschiebt. Und Begriffe eingeführt werden wie Passdeutsch, um eine Art von Distinktion aufzumachen, die dann suggeriert, dass es unterschiedliche Regeln gibt für diese Menschen. Und dadurch kann auch auf Basis von einer Verfassung oder einer Constitution kann trotzdem Ausschluss passieren durch eine Umdeutung und eine Neudefinition von wer ist eigentlich we the people. Ja. Und das passiert ja auch auf vielen unterschiedlichen Ebenen, eben auch in Deutschland über die letzten Jahre hinweg.
Ich würde ganz kurz einmal nur darauf noch einhaken, weil du meintest, das ist zu einer Zeit geschrieben worden, als es noch die Sklaverei gab. Es ist ja von Menschen geschrieben worden, die Sklavenhalter waren. Also ich war gerade im Boyhood Home von George Washington letztes Jahr, der da mehrere Sklaven hatte. Und auch das Kapitol in Washington ist ja von Sklaven erbaut worden. Also es ist ja noch sehr viel näher. Es ist nicht nur Sklaverei war da, sondern sie haben dieses Land sozusagen mit erbaut. Ich muss natürlich auf eine Textzeile in dem Song noch eingehen. Da gibt es diese Textzeile. So motherfuck your numbers and your statisticians. Jetzt habe ich englisches Wort. Also ne, die deine Statistiken und die Statistiker innen. Was macht das mit dir? Also weil diese Zahlen ja auch gerne genutzt werden, ne? Wir haben jetzt gerade, also vielleicht oder sag erstmal, dann.
Nee, hau rein.
Ne, jetzt Beispiel wäre jetzt ja gerade, also da ist ja noch was anderes drin, was ich nämlich, ich höre so einen Podcast, The Necessary Conversation. Das ist so ein Podcast, wo zwei liberale Mit-40er, so unser Alter, mit ihren Eltern, die beide mager sind, versuchen zu sagen, wir müssen in Konversation bleiben. Und die Mama, immer wieder, wenn es um Migration geht, dann sagt die Mama immer, ne, die Illegals, die müssen raus und die sagt explizit, the bad folks must go. Also genau diese Texte, die da immer wieder drinnen steckt. Und dann, ich musste halt gerade dran denken, ne, ich habe jetzt wieder diese polizeiliche Kriminalstatistik, wo man dann ja immer, man könnte hingehen und sagen, guck mal, die Nummern zeigen doch, also die Zahlen zeigen doch, dass Menschen mit Migrationsgeschichte höher auftauchen in diese Kriminalitätsstatistik als Menschen ohne Migrationsgeschichte. Wir sind ja jetzt erstmal die reinen Zahlen, das kann man alles rechnen, das ist mir auch bewusst. Aber dann werden ja genau diese Zahlen immer benutzt von politischen AkteurInnen, um zu sagen, ja guck mal, da sehen wir doch die Zahlen. Und deswegen frage ich da nochmal nach, ne? Was macht man mit diesen Zahlen? Weil man kann sie immer so oder so interpretieren und man kann ganz schön viel rumrechnen.
Ja, also ich glaube an Zahlen und an ihre Grenzen. Mhm. Und also ich bin nicht in so einer postmodernen Welt und sage, es gibt eigentlich gar keine Wahrheit. Du kannst jede Zahl nehmen und die dreimal umdrehen und dann bedeutet sie nichts mehr. Ich glaube, man muss eine gewisse Art von, also mir hilft es zumindest, sprechfähig zu sein und analytisch zu sein mit den Zahlen, um die auch verstehen zu können. Mhm. Und kritisch mit denen umgehen zu können. Weil wenn man sagt, man glaubt den Zahlen nicht und deswegen investiere ich gar nicht in den Werkzeugkasten quantitative Analyse, dann kann man die auch nicht analysieren und nicht auseinandernehmen und denen dann auch nicht entgegnen. Weil was Zahlen haben, ist sowas, wie wir irgendwie am Anfang auch gesagt haben, eine Art von Authority through Opacity, nennt man das. Also so, je weniger durchsichtig das ist und je schwerer zu verstehen das ist, desto mehr Autorität hat eine Zahl an sich. Mhm. Das heißt, anstatt zu sagen, ich lasse die Zahlen ganz generell und dadurch habe ich quasi auch nicht die Kompetenz, die zu interpretieren und dann auch auseinanderzunehmen, gewinnen die mehr Autorität, als dass man das Toolkit tatsächlich hat, um dem dann entgegenzuwirken und zu sagen, okay, das ist eine Zahl und hier ist eine andere und hier ist eine andere und so kannst du das irgendwie einbetten und so kann man das interpretieren. Das heißt, wenn überhaupt, glaube ich, braucht man mehr quantitative Methoden und Kenntnisse als weniger. Ja.
Das passt auch wunderbar zu dem Kontext, in dem diese Zeile da mit den statistischen, mit diesem unaussprechlichen Wort, den StatistikerInnen auftaucht, weil da geht es um die Hoheit über die Zahlen und wessen Zahlen sind das und wer interpretiert die? Davor geht es nämlich darum, mit dieser Street Art, you bastards overlooking Street Art, die doch hier um euch rum ist, ihr seht es aber nicht. Und die Straße, die ist durchaus smart, but you keep us off the charts. Und das ist ja eine Machtkritik. So, der Anspruch, wir haben hier durchaus eine Kultur, die zählt ihr aber nicht. Ihr zählt etwas anderes. Und das genau ist dann keine Kritik an Zahlen an sich, sondern an welche Zahlen halte ich für relevant, nach welchen Kategorien ordne ich die, was setze ich womit in Beziehung.
Ja, das ist eine und das andere ist aber auch, wie das, was du zu denen gesagt hast, wie bereit bin ich auch, die Zahlen wirklich zu verstehen? Also weil jetzt, um das nochmal aufzulösen mit der polizeilichen Kriminalstatistik, wenn man das halt nochmal gegenrechnet, welche Bevölkerungsgruppe eben besonders häufig Straftaten begeht, dann sind das halt meistens Männer, meistens junge Personen, meistens junge Männer und wenn man meistens eher Personen, die man eher als niedriges Einkommen oder als arm bezeichnen würde. Und wenn man das alles sozusagen gegenrechnet, dann relativiert sich auch der Migrationsaspekt in dieser Kriminalstatistik. Aber dafür müsste man sich die 10 Minuten mindestens Zeit nehmen, um die zu verstehen. Und das müssen Leute auch, das ist natürlich auch ein Privileg, ja. Also das können wir als Wissenschaftler tun. Aber das muss man ja, das muss man ja auch irgendwie können. Tatsächlich.
Und ich glaube, da hilft es auch wieder, über die Annahmen zu sprechen. Also wenn du sagst, MigrantInnen begehen mehr Straftaten, dann ist ja, entweder sagt man, okay, das ist, weil MigrantInnen aus unterschiedlichen sozioökonomischen Schichten kommen, gewisse Hintergründe haben und so weiter und so fort. Oder man sagt, es gibt irgendwas, das intrinsisch mit dem Migrationsstatus verbunden ist, ist gar nicht also gar keine Anbindung zu sozialen oder sozioökonomischen Realitäten hat und das führt zu einer erhöhten Kriminalität. Und dann muss man sich natürlich rechtfertigen, warum ist da, was ist eigentlich deine Annahme dahinter? Was bedeutet das eigentlich? Gibt es irgendwas, was führt eigentlich dann dazu, wenn du quasi sagst, dass das allein auf den Migrationsstatus zurückzuführen ist? Ist der Migrationsstatus einfach eine Summe aus sozioökonomischen Realitäten? Oder ist es was anderes? Und wenn es was anderes ist, kannst du bitte erklären, was es ist. Mhm. Ja. Und da dann auch die Annahmen nochmal klar zu machen und zu sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie sagen, okay, Ökonominnen würden jetzt kontrollieren auf Alter der Täterin, Bildungshintergrund der Täterin, Einkommen der Eltern, wahrscheinlich noch die Postleitzahl und so weiter und so fort. Und plötzlich siehst du, da ist gar kein Unterschied mehr. Und dann sagst du, bedeutet das, dass eigentlich Migrationshintergrund einfach nur ein Sammelsurium an sozioökonomischen Realitäten ist, die wir aufschlüsseln müssten in unterschiedliche andere Variablen. Und weil wir die nicht haben, haben wir dieses Sammelsurium, was wir einfach erheben, und das ist der Migrationsstatus, und dann nutzen wir den. Aber eigentlich ist das einfach nur ein Proxy für ganz viele andere sozioökonomische Dimensionen. Mhm. Und wenn man die erheben würde, dann wäre das vielleicht sogar ein viel besserer Prädiktor für Straffälligkeit als der Migrationsstatus. Warum erheben wir das denn nicht? Mhm. Also warum erheben wir das denn und nicht beispielsweise das Einkommen der Eltern oder Nicht-Arbeitseinkommen der Eltern, was wahrscheinlich ein sehr, sehr großer Predictor einfach auch wäre für politisch motivierte Kriminalität. Und dann auch zu sagen, okay, also zum Beispiel in dem einen Papier schauen wir uns ja an, wie sich rechte Proteste auf politisch motivierte Kriminalität gegen Minderheiten auswirkt, und die Kriminalstatistik, ich glaube, war das Sachsen, die das gerade veröffentlicht haben letzte Woche?
Ich dachte, das war Bund.
Es war der Bund?
Ja.
Ah, ich dachte, das wäre ein Land, dann habe ich das verwechselt. Aber da war der Großteil war ja rechtsmotivierte Straftaten. Und sich dann auch zu überlegen, wie viel wie sehr betont man eigentlich unterschiedliche Arten von Kriminalität? Welche bewertet man irgendwie als mehr gefährlich? Welche werden irgendwie einfacher weggeschoben? Welche werden eigentlich als Symptom eines Systems gesehen und welche eigentlich als individuelle Entscheidungen, und das ist auch immer sehr unterschiedlich.
Ja, da kann man bestimmt spannende Diskursanalysen auch zu machen, wie was wird auf welche Merkmale zurückgeführt. Wollen wir zum nächsten Song kommen?
Ich ganz kurz dazu noch was sagen? Es gibt eine ganz tolle Diskursanalyse dazu von unseren KollegInnen Götz Jiederkul, Özgür Özvatan und Bastian Neuhauser, die sich mit dem Diskurs über Clan-Kriminalität beschäftigt haben, was ja irgendwie so ich glaube, gar nicht richtig sozusagen existiert als eine kriminologische, ne? Also es gibt sozusagen es gibt gruppenbezogene Kriminalität, aber es gibt eigentlich diese explizite Clan-Kriminalität nicht, und Clan ist auch ein Begriff, der eigentlich im Diskurs alles Mögliche sein kann. Also sowas gibt es auf jeden Fall auch. Ich wollte noch, bevor wir zum nächsten Song kommen, noch, was ich auch nochmal sehr spannend finde, ist, jetzt, weil wir jetzt kurz bei der polizeilichen Kriminalstatistik waren, wie man sich entscheidet, wie man sie erzählt, weil wenn man die Zahlen auch nimmt und einfach mal sagt, 97,7% aller Deutschen werden nie straffällig oder auch nie verdächtig, können wir auch sagen, hey, guck mal, also so eine krasse Mehrheit der Menschen in Deutschland haben damit einfach, also sind erstmal gar nicht verdächtig geworden und kriminell geworden und haben da gar keinen Bezug zu. Und trotzdem haben wir sozusagen immer diese sehr kleine Gruppe, die dann irgendwie in diesem Diskurs irgendwie sehr, sehr, sehr groß wird. Aber ja, lass uns doch zum nächsten Song gehen.
Genau. Willst du ihn vielleicht ansagen, weil ich werde ihn garantiert falsch aussprechen. Und dann kann ich von dir lernen und das dann nachsagen danach.
Sind wir jetzt bei Feyruz?
Genau. Ja, genau.
Ja, Virginia Hauer.
Okay, aber so hätte ich ihn fast... Also hätte ich fast...
Naja. Okay, hören wir mal rein.
Jetzt sagst, warum du diesen Song ausgewählt hast. Ich finde, das ist so ein explizit, also es ist wirklich so ein krasses, also das ist so krass. Ich habe dann natürlich recherchiert, wer sie ist und gelesen, dass sie zu den bekanntesten arabischsprachigen KünstlerInnen überhaupt gehört und ich habe noch nie von ihr gehört. Ich habe bestimmt schon mal von ihr gehört, ziemlich sicher sogar, aber sie sofort auch wieder vergessen offensichtlich. Das finde ich erstmal so total krass, wie ignorant dann doch wieder meine Kultur Rezeption
exakt ist. Den gleichen Moment des sich ertappt fühlens hatte ich auch. Ja.
Ja, es ist so ein bisschen die Edith Piaf des Libanon.
Okay, jetzt hast du den Übertrag gemacht und hast sie in die westliche Welt
gebracht. Ja, damit ihr das auch versteht. Und jetzt bleibt es vielleicht hängen, genau.
Ja, genau.
Ja.
Im deutschen Kontext wäre sie dann die Hildegard Knef.
Sowas, ja. Ja.
Weil sie auch politisch und durchaus ist.
Ja, ja, warum Ferruz, der Song? Ja, genau, krass. Also sehr, ganz viel Gefühl. Wir haben uns den Text übersetzt, ein bisschen gelesen. Aber so richtig weiter hilft uns auch noch nicht, weil wir wissen nicht so richtig, worauf bezieht sich das? Worauf bezieht sich diese ganze Emotion, diese Sehnsucht, die da zum Vorschein kommt? Weißt du mehr?
Ja, also ich habe am Anfang gesagt, dass sich meine Forschung viel mit Identität beschäftigt und wie Identitäten zustande kommen, wie sie sich irgendwie auf ökonomische Realitäten und politische Realitäten auswirken und umgekehrt auch. Und ich finde, Feyruz verkörpert so ein bisschen das Gefühl von Diaspora. Es ist wirklich so, und gerade dieses Lied ist auch so ein bisschen an eine Hommage an die vertriebenen Palästinenserinnen, die im Libanon leben und die diese Sehnsucht beschreibt nach der Heimat. Ja, und dieses Gefühl von einer Art Vorläufigkeit, die für Vertriebene herrscht, dass man irgendwie nie so richtig ankommt, weil immer so eine kleine Hoffnung besteht, dass man irgendwann doch wieder zurück kann. Und das ist irgendwie so eine Suspension, also man ist so gefangen zwischen der Herkunft und dem Land, in dem man jetzt lebt. Und das ist so eine Art, ja, Gefühl, was sich wirklich auch in der Diaspora, die in anderen Ländern lebt, irgendwie durchzieht. Und Fairuz ist wirklich so ein, das ist in jedem arabischsprachigen Haushalt existiert Fairuz. Und auch so als eine Tradition, das am Morgen zu spielen. Also Fairuz ist jemand, der irgendwie von Sonnenaufgang bis irgendwie 10 oder 11 Uhr morgens, das ist die Stimme des Morgens der Diaspora. Und hat halt, es geht viel um Liebe. Ich meine, arabische Songs sind immer sehr viel, geht es um Sehnsucht, um Liebe und in dem Fall auch Liebe zur Heimat und Sehnsucht nach der Heimat.
Also in dieser Übersetzung, die Daniel hier gefunden hat, keine Ahnung, ob die,
Google-Übersetzung gut
oder schlecht ist. Ah ja, das genau wird wahrscheinlich sich nur ansatzweise übertragen, aber vom sinngemäß so, wir werden wiederkommen, Liebes, wir werden wiederkommen, oh arme Blume, wir werden zum Feuer der Leidenschaft zurückkehren, wir werden wiederkommen, einfach, ja.
Ja, ja, und wie man eigentlich auch, wie es eigentlich auch so schwierig ist, Fuß zu fassen in einem Kontext, wo die Sehnsucht nach der Heimat so groß ist. Und ich meine, wenn man die Gedichte und die Lieder von Künstlerinnen liest, die in der Diaspora sehr verbreitet sind, merkt man auch, dass das Weggehen und das Ausreisen das war keine Wahl. Also sehr viele von den Menschen würden viel lieber zu Hause sein. Aber die Realität erlaubt es ihnen nicht. Und das betont auch nochmal ganz stark, wie sehr vielleicht auch eine Fehlinterpretation da ist, im Sinne von, wenn wir jetzt irgendwie die Einreise vereinfachen, dass dann plötzlich alle vor der Tür stehen, weil wenn man sich so ein bisschen beschäftigt mit dieser Sehnsucht der Diaspora, dann merkt man eigentlich, dass es, wenn es besser laufen würde und wenn Sicherheit bestünde, dass die Menschen viel lieber in ihren Herkunftsländern wären. Und ich glaube, das drückt das auch, diese Sehnsucht auch einfach aus in dem Song.
Genau. Ja. Was ja hier jetzt, also ich denke ja auch immer so über mögliche Empathien nach. Und was ja jetzt hier besonders stark noch drin ist, ist ja, dass die Heimat, in die man zurück will, in dem Fall ja, also wenn es um Palästina geht, ja auch mittel- und langfristig tatsächlich kein Ort sein kann, in dem man zurückgehen kann. Also weil einfach die Kriege und die Konflikte und die politische Situation so ist, wie sie ist. Also da ist ja wahrscheinlich die Trauer noch mal ein bisschen stärker, als wenn jetzt jemand aus Frankreich nach Deutschland zieht und in 5 Jahren entscheidet, ich gehe jetzt zurück, weil dann geht man einfach zurück in die Heimat. Oder auch noch mal eine andere Situation, glaube ich, auch noch mal zu dieser ganzen Debatte um syrische und ukrainische Geflüchtete, wo also sozusagen die, glaube ich, jetzt zumindest man immer noch so denkt, es könnte eine Option in der näheren Zukunft geben, ja. Also in Syrien wird es gerade diskutiert und es gibt Menschen, die sagen, ich will das gerne auch wieder. Andere sagen, jetzt noch nicht. Und in Ukraine ja so ähnlich. Aber ich denke nämlich gerade, also deswegen wegen der Empathie, ich denke gerade an diese ganzen Deutschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch ihre Heimat verlassen haben, freiwillig, unfreiwillig. Ist jetzt eine längere Diskussion, das war mal meine Bachelorarbeit, will ich jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Aber auch da ist ja so, ist das eigentlich so ein Zurückgehen tatsächlich nicht, keine Option ist. Also es würde bedeuten, Russisch oder Polnisch zu lernen, also tatsächlich in ein anderes Land zu gehen. Und das ist auch sehr langfristig wahrscheinlich so. Das finde ich, steckt hier jetzt nochmal stärker drin, ne? Also dass diese Heimat auch tatsächlich nicht existiert. Oder ja. nicht mehr so existiert, wie man sie verlassen hat. Das in dem Fall.
Ja, also ich meine, man verlässt ja auch ein Land in einer gewissen Zeit. Das heißt, und die Zeit verbringt man woanders. Und selbst wenn man zurückginge, wäre es ein ganz anderer Ort, weil man diesen Übergang gar nicht mitbegleitet hat. Und wie du sagst, also ich glaube, die Wahrnehmung ist auch so ein bisschen, dass man einfach nur Anreize schaffen muss für die Rückkehr und dann haben die Leute die Erleuchtung, sind so, ach so, ja, jetzt, dann gehe ich wieder zurück nach Afghanistan oder nach Syrien, ja, oder in die Ukraine. Und da so ein bisschen zu verstehen, dass es eine tiefe Sehnsucht gibt für die Heimat. Und wenn es möglich wäre, würden Menschen das auch tun, zumindest ein Teil. Aber dass diese Rückkehr nicht passiert, das hat auch Gründe und materielle Gründe, die diese Menschen viel besser kennen als vielleicht Leute, die versuchen, diese Rückkehrpolitiken auf den Weg zu bringen.
Ja. Also, und es ist nicht so, dass die Betroffenen nicht selber jeden Tag darüber nachdenken würden. Ja.
Eben, die muss man nicht auf
die Hände bringen. Ich hänge noch an diesem Satz, den du eingangs gesagt hast, dass man diesen Song oder dass man Fairuz eher vormittags oder morgens hört. Das finde ich eine total schöne Vorstellung, aber also gibt es so eine Tradition, morgens Musik zu hören oder so eine, wie kommst du darauf?
Warum verortest du den? Ja. Wir hören Guten Morgen, liebe Song von Jürgen von der Lippe.
Seid ihr auch schon alle wach?
Hab ich auch ganz lange gemacht mit meinem Sohn.
Ja, das ist ganz witzig, weil mein Papa, Guten Morgen, liebe Song, ist einer der wenigen deutschen Songs, die er gut kennt.
Ah, ja.
Das heißt, ich glaube, das trifft sehr diesen westasiatischen, levantischen Schmerz, der schon am Morgen gefüttert wird. ja, ich glaube, ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, Fairuz war verheiratet mit jemandem, der auch Radioproduzent war oder eine Radiostation hatte oder so. Mhm. Und die haben einfach morgens immer konsistent Fairuz gespielt auf diesem Radiosender. Und dann wurde das quasi so der Sound des Morgens im Levant so ein bisschen. Und das hat die Diaspora dann auch mitgenommen. Also es ist so, egal, ihr könnt ja mal so eine kleine Feldstudie machen und fragen, wann, zu welcher Tageszeit hört ihr Fairuz? Und ich glaube, das ist am Morgen.
Das mache ich auf jeden Fall. Ich wollte
auch tatsächlich. Machen. Ich freue mich schon rumzufragen, ja.
Ich wollte heute auch gleich noch eine Kollegin fragen. Tatsächlich ganz naiv, kennst du sie? Das ist wahrscheinlich eine bescheuerte Frage, weil die Antwort wird wahrscheinlich ja ist. Aber wann hört sie die? Ich habe noch eine ich will auch noch mal einmal kurz zurück, weil ich finde, das eine sind ja hier in dem Fall, ne, wir haben ja über Zahlen gesprochen, aber was ich hier in dem Text drin ist, das hat mich auch sehr an meine eigene Forschung erinnert. Ich forsche ja eben viel in der Neustadt von Halle, wo eine sehr große migrantische Gruppe eben syrische Geflüchtete sind. Und wenn wir jetzt aber über Identitäten reden, dann ist das ja sehr viel komplizierter als nur Syrien. Und ich denke nämlich tatsächlich an eine Person, schon etwas älterer Mensch, Künstler, hat ein ganz, ganz beeindruckendes Bild über seine Großmutter geschrieben, die eben als Palästinenserin aus dem Westjordanland in das Westjordanland und dann immer nach Damaskus vertrieben wurde. Und er ist dann in einem Flüchtlingslager in Damaskus aufgewachsen, was mittlerweile einfach ein Stadtteil ist, und ist als Palästinenser, der aber als Syrer angesprochen wird, jetzt in Halle-Neustadt. Und ich finde, da merkt man das auch nochmal. Ne? Also auch Syrien ist eigentlich gar nicht in seiner Identität seine ursprüngliche Heimat, sondern das ist sozusagen nochmal einen Schritt weiter.
Ja.
So ähnlich ist das ja. Ich war dann auch jetzt vor kurzem, war ein großes Nevruz-Fest in Halle-Neustadt, so in Mitteldeutschland, das ist ja so, ne, so dieser Raum, der da so bezeichnet wird. trifft man sich im Südpark von Halle Neustadt und da kommen dann Leute aus Weißenfels, aus Leipzig, aus Dresden, aus Erfurt, kommen dann dorthin, um dieses Nevruz-Fest, um das kurdische Nevruz-Fest zu feiern. Und auch da ist das also wieder drin. Ne? Also auch ein großer Teil der Menschen aus Syrien haben kurdische Identitäten. So, und dass wir dann immer diesen Container Syrien haben, aber dass dieser Container natürlich für die Menschen, die sich da besser auskennen, ein viel vielfältigerer Container ist als nur syrisch.
Ja. Das ist ja auch so eine Art, wie viel von Identität eigentlich Zuschreibung ist. Mhm. Ja. Und das spiegelt sich ja auch so ein bisschen in den anderen Songs wieder, dass Identität nicht unbedingt was ist, was man in sich trägt, sondern was einem gespiegelt wird, was interpretiert wird und wie die Außenwelt einen wahrnimmt. Ich glaube, Soziologen würden sagen, es ist ein soziales Konstrukt. Ja, also es gibt Systeme, Strukturen, die Identitäten auch so ein bisschen Menschen aufstülpen. Aber das muss sich nicht überlappen mit der eigenen Identität.
Dazu habt ihr doch auch, also gibt es doch auf deiner Website auch eine grandiose Studie mit diesen, also ich finde sowieso krass, was für Daten du benutzt und was für Daten ihr da zusammenfügt, wo ihr so Selbstwahrnehmung von Qualifikation durch Angestellte und Vorgesetzte wählt und das noch in Bezug setzt zur Hautfarbe und in solchen Kategorien. Und da auf ganz unterschiedliche Selbst- und Fremdwahrnehmungen und Einschätzungen und so kommt und dass die auch noch beeinflusst ist durch sowas wie Hautfarbe.
Genau, also es ist ganz interessant. Das ist auch die Studie, die ich im Kopf hatte, als ich von Fremdwahrnehmung gesprochen habe. Das ist, wir haben für 330.000 Arbeitnehmende in Brasilien ihre Selbstwahrnehmung, die Wahrnehmung der Arbeitgeberin und wir haben Fotos.
Darüber macht ihr das mit der Hautfarbe, mit den Fotos.
Genau. Da haben wir und wir haben ganz viele Informationen zu deren Einkommen, zu deren Bildungsstatus, zu deren Beruf, in welcher Firma sie sind und so weiter und so fort. Und was wir versuchen, so ein bisschen im Kontext der Wirtschaftswissenschaften zu etablieren, ist zu sagen, wir sprechen in den Wirtschaftswissenschaften, in ganz vielen Sozialwissenschaften über Ungleichheiten auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und wenn wir diese Ungleichheiten ausrechnen, dann nehmen wir irgendeinen Marker, ja, für einen Minority Status in also entweder, dass man weiß oder man das irgendwie nicht weiß und dann schaut man sich den Unterschied in den Einkommen an zwischen Leuten, die sagen, sie sind weiß und die sagen, sie sind nicht weiß. Und in diesen Ungleichheiten steckt systemische Diskriminierung und direkte Diskriminierung. Also alles, was in der Vergangenheit zu Ungleichheiten geführt hat, die dazu führen, dass man weniger Bildungschancen hat und dann als Konsequenz geringere Einkommen. Aber auch, wenn man bei einem Arbeitgeber auftaucht und gleiche Bildung hat, aber ein geringeres Gehalt bekommt. Das spielt da auch rein. Das ist quasi systemische und direkte Diskriminierung, die Ökonomen versuchen auch herauszufiltern. Und die versuchen das herauszufiltern, indem sie sagen, okay, wir versuchen jetzt immer ähnlichere weiße und nicht weiße Menschen zu vergleichen und zu sagen, die sind doch genau gleich produktiv. Und das, was übrig bleibt, ist quasi die direkte Diskriminierung, weil eigentlich müssen ja genau gleich verdienen, weil sie gleich produktiv sind. Und wenn ihr weniger verdient, dann bedeutet das, dass es da direkte Diskriminierung gibt. Und was wir so ein bisschen sagen ist, dass Rassifizierung und der Status nicht weiß auch von Faktoren abhängt, die die Person als produktiv wahrnimmt. Was meine ich damit? Du hast zwei Menschen, die sehen genau gleich aus. Mhm. Die haben denselben Beruf, die arbeiten in derselben Firma, die haben den gleichen, alles ist irgendwie sehr, sehr ähnlich. Aber eine von den Personen hat ein Jahr mehr Bildung. Plötzlich sehen wir, dass die Arbeitgeberin diese Person als weißer einschätzt oder als weiß einschätzt im Vergleich zu der anderen Person.
Krass. Ja.
Das heißt, plötzlich hast du so Menschen, die im Prinzip identisch aussehen, die sich auf ganz, ganz vielen Ebenen ähneln. Menschen, die sich sogar selbst genau gleich wahrnehmen. Also beide sagen, sie sind nicht weiß. Beide haben den gleichen Hautton, andere phänotypische Marker, arbeiten in derselben Firma, im selben Beruf. Nur weil die eine Person ein bisschen gebildeter ist, wird sie wahrscheinlicher als weiß wahrgenommen vom Arbeitgeber. Und das können wir zeigen.
Krass.
Und was bedeutet das denn eigentlich, wenn die Grenzen von weiß und nicht weiß gesetzt werden dadurch, wie qualifiziert die Person ist oder wie gut sie verdient? Das bedeutet ja, dass man die Grenzen von weiß immer dahin verschiebt, wo sie assoziiert werden mit hohem Status und weniger fest sind. Also die Kategorie, es wird weniger die Kategorie nicht weiß aufgebrochen, als dass die Kategorie weiß ausgeweitet wird, um Leute mit reinzubringen, die nicht in die Stereotype passen. Und das hat natürlich große Auswirkungen darauf, wie wir über Diskriminierung nachdenken, wie wir über Ungleichheiten nachdenken und wie wir über die Grenzen von weiß und nicht weiß nachdenken, weil die viel fluider sind und viel mehr beeinflusst werden von sozioökonomischen Faktoren, als wir das üblicherweise in den Statistiken überhaupt messen können. Ja, und daher kommt auch diese Idee von Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, dass das gar nicht unbedingt überlappen muss. Und wenn es nicht überlappt, wird es beeinflusst von ganz vielen anderen Faktoren, die dann auch im Umkehrschluss das Verhalten der Entscheidungsträgerin beeinflusst, die dann nämlich sagt, du bekommst diesen Lohn und oder diesen Lohn.
Das ist total interessant, weil ich habe ja auch zu der Identität geforscht und ich würde ja mal sagen, Identität ist die Interaktion zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung und die alltägliche Interaktion.
Und jetzt sprichst du wie ein Theoretiker.
Genau. Und das war sozusagen mein Theoriekapitel in meiner Promotion. Und das ist nämlich ganz interessant, weil sozusagen hier in dem ostdeutschen Raum, in dem ich lebe, wenn ich spreche, werde ich von einigen Leuten und dann also sozusagen, als ich glaube, was ich so mache, auch als Westdeutscher war, als Westdeutsch wahrgenommen. Weil sozusagen mein hoher akademischer Abschluss und die Art, wie ich spreche, wenn ich dann auch nicht Dialekt spreche, dazu führt, dass man mir das Westdeutschsein zuschreibt.
Ja.
Was ja sozusagen im Ost-West-Deutschen das große eine ähnliche Verschiebung dann vielleicht wäre.
Es ist fast so, als würde man gerne den Abstand zwischen, als wäre einem der Abstand zwischen den zwei Gruppen das Wichtigste.
Ja.
Und man definiert die Gruppen so lange um, bis solange dieser Abstand gewahrt werden kann, anstelle den Abstand zwischen diesen zwei Gruppen irgendwie aufzubrechen und diese Stereotypisierung aufzubrechen, verschiebt man lieber das Weißsein in ganz andere Dimensionen, als zu sagen, okay, vielleicht ist das Weißsein an sich gar nicht so ein Marker, so ein wichtiger Marker. Und das ist ganz interessant, weil was bedeutet dann eigentlich ökonomische Ungleichheit von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und so weiter? Also ist das überhaupt eine relevante Dimension, die wir betrachten wollen? Oder ist, wie wir zu Beginn gesagt haben, Migrationsstatus eigentlich nur eine Variable, die ganz viele sozioökonomische Realitäten zusammenfasst? Und sollten wir die eigentlich erheben? Ist das nicht eigentlich eine viel akkurater eine Reflexion und eine viel genauere als so eine Art Migrationsstatus, der eigentlich so ein Sammelsurium-Begriff ist.
Da kommen wir wieder dahin.
Weiß, der ein Sammelsurium-Begriff ist.
Du hast vorhin auch diese sehr gute Frage gestellt, die ich mir auch schon gleich hinter die Ohren geschrieben habe und gedacht, ja, damit muss ich auch arbeiten. Das ist gut so mit, was meinst du eigentlich? Also wenn von Migration nichts mehr übrig bleibt oder du trotzdem diese Kategorie benutzt, was ist es? Und dann quasi das herausfordern. Und dann kommt entweder, muss man dann, wenn man so herausgefordert wird, zurücktreten und sagen, oh ja, stimmt ja, das macht gar keinen Sinn, mit dieser Kategorie zu argumentieren. oder muss sich rechtfertigen und dann wird der Rassismus wahrscheinlich offenbar, dass man dann sagt, ja, ich glaube, da gibt es irgendwelche Eigenschaften, die sind angeboren oder was weiß ich. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Schlussfolgerung. Also auch so eine Handlungsanweisung, da kann man gut mit weiterarbeiten. Und diese Studie, die werde ich mir auf jeden Fall nochmal genau angucken. Das ist ja irre. Finde ich krass. Die
machen
mit
wir
300.000 Fällen.
Ja. Ja, aber das ist natürlich dann ne, einfache Sätze, aber komplizierte Methodik.
Und ich Formeln.
Ich hoffe, dass ich das mal so ein bisschen zugänglicher aufschreiben kann.
Also ein Policy Paper oder sowas.
Ja.
Stimmt, das wär wirklich spannend. Ja.
Oder man hört einfach diese Podcast-Folge.
Ja.
So, hier machen wir jetzt mal Schluss mit dem ersten Teil der Folge mit Zulin. Die Folge ist so lang geworden, dass wir eins gedacht haben, wir teilen die einfach in zwei Teile auf. Das heißt, das war jetzt der erste Teil mit den ersten zwei Songs von Zulin. Den zweiten Teil mit den anderen drei Songs, die Zulin mitgebracht hat, den könnt ihr in einer Woche nachhören. Folgt uns einfach auf den Streaming-Anbietern eurer Wahl und dann werdet ihr auch mitbekommen, wenn der Zettel rauskommt. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Schöne Tage. Tschüss. Ihr hörtet Musi Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.